Monika, darf ich dich nach vorne bitten? Wir müssen uns jetzt dieses Mikro teilen. Ja? Gut. Wenn wir jetzt so eine Stunde mit dir in einem Raum verbringen, welche drei Dinge muss man denn über dich gewusst haben? Sag uns mal drei Facts über dich.
Ich bin Single, muss man gewusst haben. Genau, ich habe 7 Jahre in Westafrika gearbeitet, in Benin. Was muss man denn noch über mich wissen? Und ich genieße gerne etwas Schönes.
Okay, gut. Als sich dein Arbeitgeber, die DMG, die Deutsche Missionsgesellschaft,
Gemeinschaft,
gegoogelt habe, da bin ich zuerst auf die Startseite der Deutschen Mineralogischen Gemeinschaft gestoßen. Was es nicht alles gibt, habe ich mir da gedacht. Sag uns doch mal was du gerne machst und was vielleicht nicht ganz so gewöhnlich ist.
Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich genieße gerne Schönes und das bewahre ich mir aber gerne immer so bis zum Schluss auf. Im Alltag zeigt sich das zum Beispiel, wenn ich ein Stück Kuchen esse, dann fange ich meistens hinten an zu essen. Ess erstmal den Rand und dann hinterher kommt so das Obst. Oder als wir in Afrika waren und da haben wir immer mal so Fresspakete geschickt bekommen, so was ganz Besonderes. Und das musste man dann natürlich aufheben für ganz besondere Zeiten. Und oft haben wir das so lange aufbewahrt, bis das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen war. Und dann haben wir wieder alte Sachen gegessen. Aber ich genieße trotzdem Schönes.
Das mit dem Kuchen mache ich übrigens auch so. Interessant. du bist bei der DMG angestellt und dort bist du Mobilization Director. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Ja, ich habe ganz verschiedene Titel. Im Deutschen wäre es dann vielleicht eher so Mentorin für neue Missionare. Meine Aufgabe besteht darin, jungen Leuten mal zu zeigen, was Gott in dieser Welt tut, was für großartige Dinge er tut und wie ihr Leben in diesen großartigen Plan von Gott hineinpasst, wie sie mit ihren Gaben, mit ihren Fähigkeiten, mit ihrer Ausbildung Gott irgendwo in der Welt dienen können. Da begleite ich junge Leute, berate sie und vermittle ihnen dann eben weltweit Einsätze.
Noch eine letzte Frage, Monika, an dich. Wie gibst du denn Gott persönlich die Ehre in deinem Alltag?
Für mich heißt es, dass ich jeden Morgen mir ganz bewusst Zeit nehme für Gott und ihm wieder neu so mein Vertrauen ausspreche und sage, Herr, ich weiß, dass du einen obergenialen Plan für mich hast. Und jetzt hilf mir heute, dass ich irgendwo einen Unterschied machen kann. Dass ich durch ein Telefonat, durch ein E-Mail, durch eine Begegnung, ein Gespräch etwas verändern kann bei jemand und dass diese andere Person dich wieder ganz neu erlebt.
Vielen Dank dafür und du bist jetzt dran mit deinem Vortrag. Ich freue mich sehr drauf.
Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre oder dem alleinigen Gott die Ehre. So hat Johann Sebastian Bach viele seiner Werke unterzeichnet. SDG. Alles soll zu Gottes Ehre geschehen. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier so eine Umfrage machen würden, dann würden alle sagen, jawohl, ich möchte Gott mit allem, was ich bin und ja habe, Gott die Ehre geben. Ich will Gott groß machen. Ich will als sein Ebenbild seine Herrlichkeit widerspiegeln, sodass andere Menschen mit Gott in Kontakt kommen können, dass sie ihn kennenlernen können. Soli Deo Gloria. Tja, aber jetzt diese Kombination Solo und dann noch Deo Gloria. SDG. Vielleicht würden wir manchmal sagen, Singles durchleben Grausames. SDG. Ist doch so. Wer ist denn wirklich so ein absolut glücklicher Single? Mit Solo oder Single sein, da verbinden wir doch oft alleine sein, unerfüllte Wünsche, Defizite, etwas ganz Wesentliches verpasst zu haben im Leben. Und mal ganz ehrlich, wer von uns hat seinen Zivilstatus freiwillig gewählt? Wie viele Paulusse haben wir hier, die sagen, ich bin froh und dankbar, dass ich Single bin und ich rate jedem, dass er Single bleiben soll. Mann, Frau, wartet doch auf den Tag, wo dieser Prinz, die Prinzessin kommt, mit der wir gemeinsam Gott die Ehre geben können. ich bin sehr vielen Kurzzeitmitarbeitern begegnet, die ganz begeistert zurückkamen von dem Missionseinsatz. Und so im Auswertungsgespräch haben sie mir gesagt, Monika, das war so super klasse. Und ich kann mir gut vorstellen, langfristig wieder in die Mission zu gehen. Jetzt mache ich erst noch eine Ausbildung, ich mache mein Studium fertig, gewinne noch etwas Berufspraxis und dann gehe ich in die Mission, langfristig. Aber nur unter der Bedingung, dass Gott mir dann auch noch den richtigen Partner zur Seite stellt. Zu Gottes Ehre leben, für ihn da zu sein, in Klammer, aber zu meinen Bedingungen. Es gibt Leute, die haben sich bei mir gemeldet für einen Langzeiteinsatz, wo ich gemerkt habe, die haben unheimlich stark mit diesem Thema zu kämpfen. Es bewegt sie so, dass ich zu ihnen gesagt habe, Leute, ich habe den Eindruck, bleib noch ein bisschen hier in Deutschland, schau dich erst nach einem Partner um, bevor du in die Mission gehst. Das gibt's auch. Aber ich möchte uns einfach mal so provokativ diese Frage stellen. Bin ich wirklich bereit, überall für Gott hinzugehen, Gott die Ehre zu geben, mein ganzes Leben ihm zu geben, ohne meine Bedingungen? Vertraue ich ihm wirklich, dass er es gut mit mir meint? Die andere Frage, kann ich denn Gott wirklich die Ehre geben, wenn ich mir so vorkomme wie in einer dunklen, nassen, grauen Grube? Und da sitze ich voller Selbstmitleid. Och, mir geht's ja so schlecht und ich bin der einsamste Mensch auf dieser Erde und keiner kümmert sich um mich. Und dann gebe ich Gott die Ehre dabei, was so viel heißt wie, ich bejuble Gott, ich preise ihn, ich erhebe ihn. Ich glaube kaum, dass es überzeugend rüberkommt. Wenn ich da mit jemand über Jesus rede, und er sagen, naja, gut, dein Jesus, aber authentisch ist diese Sache nicht. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag, ich saß in Benin, also in Westafrika, auf meiner Terrasse. Ich hatte dort wirklich schön ein eigenes Haus, schöne Terrasse, schönes Umfeld. Und ich war so deprimiert und traurig und ein Stück weit enttäuscht von Gott. Und ich habe ihm so innerlich diese Vorwürfe gemacht. Ich habe es gar nicht getraut, laut zu sagen, aber in mir war so dieser Gedanke, Gott, ich habe jetzt so viel geopfert. Ich habe meinen Traum aus meiner Jugend aufgegeben, nach einer großen, intakten Familie. Ich habe mein Studium hier aufgegeben, bin zur Bibelschule gegangen. Ich habe meine Freundschaften hier in Deutschland aufgegeben, meine Beziehungen. Und jetzt sitze ich hier im Busch in Afrika. Kannst du mir nicht meinen Herzenswunsch erfüllen nach einem Partner? Da saß ich. Ich konnte in dem Augenblick überhaupt nicht mehr all diese großartigen Geschenke sehen, die Gott mir bisher gemacht hatte. Ich sah nicht mehr die Beziehungen, das Netzwerk, in dem ich drin stand. Ich sah einfach nur noch all das Negative. Gott die Ehre geben. Auch wenn ich da sitze, voller Selbstmitleid, enttäuscht, unglücklich und unzufrieden. Ich möchte nachher nochmal zurückkommen auf meine Situation dort in Benin. Aber wir wollen heute Nachmittag einen Bibeltext miteinander betrachten, der es wirklich in sich hat. Der unsere gesamte Lebenseinstellung in Frage stellt. Und alles, was uns immer so erstrebenswert erscheint in unserem Leben, wird plötzlich auf den Kopf gestellt und auf dem Prüfstand. Es ist kein Text, der uns so schön einlullt, wo wir sagen, ach, so schöne Verheißungen für mich, jetzt geht's mir gut, sondern der meine Motivation und meine Ziele in Frage stellt. Wer das nicht möchte, dem rate ich vielleicht eher rauszugehen. Es ist nicht so ein angenehmer Text, wo wir alle sagen, ja, super, eine Ermutigung, aber ein Text, in dem Gott ganz neu zu uns sprechen kann. Ich möchte einige Verse vorlesen aus 1. Korinther 7, ab Vers 23. Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zu Sklaven von Menschen. Noch einmal, Geschwister, jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde, und soll seinen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Nun, zu eurer Anfrage im Blick auf die, die noch unverheiratet sind. Ich habe diesbezüglich keine ausdrückliche Anweisung vom Herrn, aber weil der Herr mir sein Erbarmen erwiesen und mich in seinen Dienst gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gerne ersparen möchte. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Mal bis hierher. Paulus hatte von den Korinthern einen Brief erhalten mit der Frage, ob sie ihre Töchter verheiraten sollten. In Anbetracht der schwierigen Situation, die es damals war, sie waren unter römischer Besatzung, es gab immer wieder Konflikte und die nächste Verfolgung stand vor der Tür. Und außerdem waren die Leute damals so davon überzeugt, dass Jesus bald wiederkommt, dass diese Frage wirklich so ganz brennend war. Lohnt es sich überhaupt noch zu heiraten? Paulus sagt jetzt zunächst mal, wir müssen bestehende Ordnungen nicht umstürzen. Wer verheiratet ist, soll bitte verheiratet bleiben. Er soll jetzt nicht denken, oh, die Ehe ist jetzt völlig unwichtig und ich setze mich jetzt nur noch für Jesus ein, sondern bleibt da drin. Aber er sagt auch, wer jetzt nicht verheiratet ist, dem rate ich, anbetracht dieser schwierigen Umstände auch ledig zu bleiben. Also es ist völlig okay zu heiraten, aber er sagt sogar, es ist besser, ledig zu bleiben. Als ich diesen Bibeltext gekriegt habe, dachte ich, meine Güte, und dazu soll ich jetzt was sagen, ich hätte mir jetzt auch lieber was anderes ausgesucht. Aber der Paulus sagt, und da befindet er sich vielleicht in einer ganz ähnlichen Situation wie wir hier. Das Leben ist nicht leicht. Das Leben als Christ ist nicht leicht. Und damals standen sie wirklich in der Gefahr, dass sie verfolgt wurden. Und Paulus sagt, Leute, wenn ihr Familie habt, dann müsst ihr euch um die Familie kümmern und gleichzeitig seid ihr in so einer schwierigen Situation wie der Verfolgungszeit. Da könnt ihr doch viel besser nur für euch selber sorgen. Ist doch viel leichter. Oder wenn Jesus jetzt doch bald wiederkommt. Leute, wie viel mehr Zeit kann ich für Jesus einsetzen, wenn ich mich nur um mich selber kümmern muss, anstatt mich noch um Kinder zu kümmern? Oder wenn wir jetzt gerade diese Erfahrung von Andreas gehört haben. Wie viel Zeit geht drauf für so ein Kind? Und es ist ja ganz wichtig, dass man auch viel Zeit und Liebe für so ein Kind einsetzt. Aber der Paulus, der stand in so einer Naherwartung, der dachte, Jesus kommt wirklich bald wieder, dann ist doch sinnvoller, jetzt alle Zeit und alle Kraft für Jesus einzusetzen. Aber Paulus macht hier jetzt auch noch eine kleine Einschränkung. Er sagt, Leute, das ist kein Gebot, das ich von Jesus bekommen habe. Also keine Regel, wo es heißt, das gilt jetzt für ein für alle Mal. Alle Singles sollen Singles bleiben. Das ist meine ganz, ganz persönliche Meinung. aber ich kann sie trotzdem weitergeben, weil ich mit Überzeugung dahinter stehe und weil ich weiß, dass ich damit auch, ja, dass ich diese Berechtigung habe, das so zu tun. Aber bei dem Paulus kommt jetzt hier nochmal so die Frage nach der Berufung auf. Und da geht es so um diese doppelte Berufung. Einmal die Berufung, als Kind Gottes zu leben und dann meine Beauftragung, mein Auftrag, meine Berufung, etwas für ihn zu tun. Die Reformatoren haben auch das Wort Beruf aus dieser Berufung herausgenommen. Also bei dem Paulus geht es in diesem Abschnitt um die Frage, wer oder was steht im Mittelpunkt meines Lebens? Für wen oder was setze ich meine Zeit ein? Und dabei kommt er jetzt nochmal auf was ganz Wesentliches zu sprechen, nämlich auf meine Identität. Wer bin ich eigentlich? Gerade den Vers gelesen, denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Jesus hat mich erkauft. Er hat den teuersten Preis bezahlt, den es gibt. Und damit drückt er seine unendliche Liebe zu mir aus. Ich als Person bin ganz wertvoll vor Gott. Nicht als eine liierte Person oder weil ich jetzt verheiratet bin. Nicht meine Leistung macht mich zu so einer wertvollen und geliebten Person, sondern ich als ich selber, ich als Monika, du als deine Person. Und deswegen sagt er, mach dich nicht zum Sklaven von anderen, von Menschen. Auch nicht zum Sklaven des Urteils von anderen Leuten. Es gibt ja so manche Leute, die wollen uns klar machen, na, als Single bist du ja nur so eine halbe Person. Dir fehlt doch diese ganz entscheidende Ergänzung. Und Gott hat doch schließlich in der Bibel gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Er hat Mann und Frau geschaffen. Und plötzlich denken wir, ja tatsächlich, da fehlt doch so das Entscheidende. Mir sagen manchmal Kollegen, na du bräuchtest jetzt auch einen Ehepartner, der würde dich jetzt an diesem Punkt mal bremsen. Ja, sage ich, gut, vielen Dank, dass du mich jetzt bremst. Ich glaube, es geht nicht nur darum, dass es der Ehepartner tun kann, sondern dass wir in Gemeinschaft leben. Das heißt ja nicht, dass ein Single so ganz alleine für sich denkt, ganz unabhängig lebt, sondern in einer Gemeinschaft lebt. Wir brauchen einander, wir brauchen Korrektur. Wir brauchen auch mal jemanden, der uns sagt, jetzt mach mal Pause, mach mal Stopp. Aber uns als Person fehlt jetzt nicht das Wesentliche, bloß weil wir keinen Ehepartner haben. Gott hat den vollen Preis für uns bezahlt und nicht nur die Hälfte, weil wir nur eine halbe Person sind. Ich glaube, wir könnten diesen Satz, macht euch nicht selbst zu Sklaven von Menschen, auch übersetzen, mach dich nicht zum Sklaven von deinen Wünschen und von deinen Träumen, sondern lebe zur Ehre Gottes in deiner jetzigen Berufung. Und wenn Gott heute zu dir sagt, sei du für mich da, mach was für mich, mach du diesen Unterschied in deiner Umgebung, dann kann ich das heute tun und dann muss ich nicht abwarten, bis Gott mir endlich den Partner zur Seite stellt. Und ich glaube, unser Problem ist, dass wir uns so oft mit dem Negativen, mit unseren Defiziten beschäftigen. Wir vergleichen uns ständig mit Leuten, die irgendwas haben, was wir nicht haben. Wir beschäftigen uns mit dem, was uns fehlt. Und zum Schluss stehen wir so da und identifizieren uns mit dem, was wir nicht haben. Und dann ziehen wir immer den Kürzeren. Und es führt letztlich dazu, dass unser Selbstwertgefühl sinkt. Ich bin nichts, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nicht so gut wie andere. Und Gott sagt, schau doch mal auf das, was ich dir gegeben habe, wer du bist, was du kannst, deine Gaben. Und das setze ein. Du bist eine unheimlich wertvolle und begabte Person. Ihr kennt alle diesen Vers aus Psalm 139, aber ich möchte ihn uns einfach nochmal sagen. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Und dazu gehöre auch ich. Das erkenne ich. Es geht mir hier nicht darum, jetzt einfach nur positiv zu denken oder mich anzustrengen, um diese Person zu werden, die ich gerne sein möchte. Aber wenn ich weiß, dass Jesus in mir lebt, dann weiß ich, dass er mich erfüllt, dass er mich gebraucht, dass ich wertvoll bin. Und dann bin ich jemand. Du bist einzigartig. Und das darf ich mit einbringen. Und deswegen, weil ich so einzigartig bin, sagt Paulus jetzt, wie kann ich Gott die Ehre geben, indem ich mich daran erinnere, dass die Zeit drängt. Wir haben es gerade gehört, Paulus sagt, die Zeit ist kurz, wir haben nicht mehr viel Zeit für den Herrn zu arbeiten und deshalb sollten wir uns jetzt auch ganz für ihn einbringen. Ich glaube, dieser Gedanke geht heute manchmal ein bisschen verloren. Wir leben, wir haben unendlich viel Zeit vor uns und wir vergessen, dass wir in der Endzeit leben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Jesus noch zu unserer Lebzeit wieder zurückkommen wird auf diese Erde. Und wenn wir daran denken, dass Jesus bald wiederkommt, dann gibt uns das einen ganz anderen Blick auf die Menschen, die uns umgeben, einen ganz anderen Blick für den Besitz, den wir haben, einen ganz anderen Blick für unsere Gefühle. Die Zeit, die wir für Jesus haben, die wir für ihn einsetzen können, läuft ab. Und wir wollen doch Lebensretter sein. Ich habe kürzlich die Geschichte von der Life-Saving Society gelesen, also die Lebensrettungsgesellschaft in den USA. Sie hat sich gegründet zu einer Zeit, als die Schifffahrt noch mit unheimlich großen Risiken verbunden war. Und sie haben jetzt entlang der Küste ganz viele Schutzhütten gebaut und haben Wächter eingesetzt. Und sobald ein Schiff kenterte, haben die Leute Alarm ausgelöst und diese Lebensretter haben sich an die Arbeit gemacht, um die Ertrinkenden zu retten. Die Lebensretter bekamen überhaupt kein Geld dafür, es war eine ehrenamtliche Arbeit, aber sie taten es, weil ihnen das Leben dieser Menschen ja so viel wert war. Und ihr Motto lautete, du musst rausgehen, auch wenn du vielleicht nicht wieder zurückkommst. Einige Jahre später wurde die Küstenwache der Vereinigten Staaten gegründet und die löste jetzt diese Lebensrettungsgesellschaft ab. Das waren bezahlte, professionelle Leute, die diese Arbeit getan haben. Und die Life Saving Society hatte plötzlich ihren Auftrag verloren. Die Leute verstanden sich aber so gut und sie haben ja vorher alle zusammengearbeitet. Sie hatten eine Vision, ein Motto, was sie verbunden hatte. Und sie haben sich gesagt, Leute, wir treffen uns einfach weiterhin, um ja, gemeinsam eine gute Zeit zu haben, um Feste miteinander zu feiern, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Hatten sie ihre Daseinsberechtigung? Es geht nicht darum, natürlich können wir viel Spaß haben, natürlich brauchen wir Gemeinschaft, natürlich sollten wir zusammen sein. Aber sie verdiente nicht mehr diesen Namen Life Saving Society. Und ich frage mich manchmal, geht's uns nicht so? Wir fühlen uns wohl in der Gemeinde, wir haben so viele Veranstaltungen. Wir versuchen vielleicht über unsere Defizite hinwegzukommen. Wir bilden unsere Single-Clubs und bedauern uns so gegenseitig, dass wir alleine sind. Und vergessen dabei, dass Leute um uns herum verrecken. Dass Leute ohne Jesus verloren gehen. Und wir fühlen uns so wohl in unserem Kreis, anstatt dass wir rausgehen gemeinsam, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Wo zeigt sich unser Glaube noch in unserem Alltag? Und da gibt's heute Tausende von Leuten, die danach lechzen, mal Gemeinschaft zu erleben. Die Heilung erleben wollen, die kaputt sind in ihrem Leben. Und da könnten wir so viel geben. Leute, wir als Singles, wir haben das doch erfahren, was es heißt, einsam zu sein. Und die Leute wollen von uns wissen, wie geht ihr mit diesem Defizit um, mit eurer Einsamkeit? Verkriechen wir uns nur? Oder wie erleben wir Jesus in unserer Einsamkeit? Und das sind gerade wir gefragt, da können gerade wir was weitergeben. Oder wer eine zerbrochene Freundschaft erlebt hat, wer daran kaputt gegangen ist, wer Verwundungen in seinem Leben hat, aber Jesus erlebt hat, wie er da eingegriffen hat, der kann da ein Zeugnis sein für andere. Der kann ihnen sagen, ja, das tut weh. Und da bist du traurig und da bist du am Boden, aber da ist einer, der hält dich trotzdem noch. Der hat dein Leben in der Hand und der hat einen guten Plan für dein Leben. Und dann können wir gemeinsam mit dem anderen weinen. Also Leute, warten wir doch nicht auf den einen oder die eine, sondern werden wir der eine oder die eine für irgendjemand anderes. Setzen wir uns für andere Leute ein. Manche Singles kommen mir so vor wie auf einem Bahnsteig. Sie warten so auf den richtigen Zug, dass der kommt und in den werden sie einsteigen, voller Freude, und da werden sie dann ans Ziel kommen. Und ganz gedankenverloren und ja, traurig, depressiv und was weiß ich was, übersehen sie die Menschen, die um sie herum sind, die in ihre Züge einsteigen, und sie warten nur auf den richtigen Zug. Und irgendwann haben sie den Eindruck, hey, ich habe mein ganzes Leben verpasst. Ja, die haben ihr Leben verpasst. Leute, lasst uns in Bewegung setzen. Steigen wir in den nächsten Zug ein und Gott wird uns da gebrauchen. Und vielleicht, wenn wir aktiv sind, führt Gott uns auch den richtigen Partner zu. Ich glaube, wir sind viel attraktiver, wenn wir fröhlich für Jesus im Dienst stehen, als wenn wir griesgrämig da sitzen und nur darauf warten, dass endlich der Richtige kommt. Wie können wir zur Ehre Gottes leben? Paulus fährt weiter fort und sagt, Leute, habt die richtige Perspektive. Alles, was wir haben, wird vergehen. Paulus sagt, das Gleiche gilt auch für die Ehe. Glaubt doch nicht, dass die Ehe für die Ewigkeit geschaffen ist. Schon an dem Tag, an dem ich heirate, da sage ich, wir sind zusammen, bis der Tod uns scheidet. Die Ehe ist nicht für die Ewigkeit, sondern die geht nur, bis mein Partner stirbt. Und das weiß ich, irgendwann wird es soweit sein. Natürlich rechne ich nicht jeden Tag damit. Aber wir müssen auch da die richtige Perspektive haben. Und mir sind manche junge Leute begegnet, die schon ganz, ganz früh ihren Partner verloren haben und die dann auch wieder alleine waren. Und die lernen mussten, ihr Leben mit Jesus alleine zu gestalten. Habt die richtige Perspektive. Also auch die Ehe ist nicht alles, die hält nicht für die Ewigkeit. Und wie wir es gerade schon gehört haben, gerade in der Ehe habe ich so viele andere Verpflichtungen, was mich immer wieder auch ein Stück weit einschränkt für den Dienst Gottes oder mich zumindest in so eine Spannung hineinführt. Ich muss mir immer überlegen, wie viel Zeit setze ich für Gemeinde, für Mission ein und wo muss ich einfach auch zu Hause sein bei meiner Familie. Mir sind manche Ehemänner begegnet, die hatten so ein Herz für Jesus, die haben so für ihn gebrannt, die waren nur unterwegs für ihn und nebenbei ist die Familie kaputt gegangen, weil sie sich keine Zeit genommen haben für ihre Kinder. Da stehen wir in einer Spannung drin. Und der Paulus sagt, Leute, so viel einfacher, wenn ihr alleine seid, dann habt ihr diese Spannung nicht. Ich will euch jetzt nicht davon überzeugen, dass das Single-Sein das Bessere ist, aber wir müssen die richtige Perspektive haben. Auch die andere Seite ist nicht immer nur viel, viel besser und ohne Probleme. Und er sagt, habt die richtige Perspektive im Blick auf eure Gefühle. Natürlich dürfen wir als Christen Gefühle haben. Aber er sagt, als die Traurigen seid nicht nur traurig und als die Fröhlichen jetzt nicht nur fröhlich. Eure Gefühle dürfen euch letztlich nicht lähmen. Und wenn wir dann wieder mal so ganz tief unten sind und uns bemitleiden, dann schauen wir doch mal um uns. Wie viele Leute leiden um uns? Wie vielen Leuten geht es noch viel schlechter als mir? Wem kann ich vielleicht so eine kleine Hilfe sein? Also lassen wir uns nicht von unseren Gefühlen dominieren. Und das Gleiche sagt Paulus dann auch von unserem Besitz. Die, die haben, die sollen das besitzen, als besitzen sie es nicht. Ja, wir haben Wohlstand. Wir dürfen das auch genießen, wir dürfen das für Jesus einsetzen. Aber es darf unser Leben nicht so bestimmen, dass wir für gar nichts anderes mehr Zeit haben. Wie sollen wir unser Leben jetzt ausrichten? Nach welchen Maßstäben sollen wir denn leben? Jesus sagt es auch, wenn jemand zu mir kommen will, muss alles andere zurückstellen. In der Lutherbibel heißt, der muss alles andere hassen. Also so an zweite Stelle setzen. Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Als ich diesen Satz nochmal so gelesen habe, da habe ich gemerkt, wie sehr bin ich doch gefangen, auch in meinen Beziehungen. Und wie sehr bestimmen oft meine Beziehungen, meine Verhältnisse, die Schwerpunkte in meinem Alltag. Was mache ich nicht alles, anstatt es wirklich für Jesus einzusetzen? Das mal zurückzulassen und sagen, nein, Herr, ich will jetzt Zeit haben für dich, ich möchte dir dienen. Paulus fährt dann fort, führt ein Leben, das Gott gefällt, an dem er Freude hat, indem er ein heiliges Leben führt, indem er ein reines Leben führt, auch im Blick auf unsere Sexualität. Ich möchte ganz bewusst dieses Thema anschneiden, weil es ein Gebiet ist, mit dem wir Singles vielleicht noch mehr zu kämpfen haben als Ehepaare. Da ist ein Gebiet, das wir nicht einfach so ausleben können, wenn wir bewusst als Christen leben, wie das eben in der Ehe gegeben ist. Zunächst einmal, Sexualität ist was absolut Gutes. Gott hat uns damit geschaffen, auch uns Singles. Und wir können uns daran freuen, dass wir überhaupt solche Gefühle haben, dass ich als Frau empfinden kann, dass ich als Mann empfinden kann. Aber wie sollen wir jetzt mit unserer Sexualität umgehen, wenn wir sie nicht mit dem Partner teilen können? Heute wird uns in den Medien so vorgegaukelt, dass Sexualität nur diese körperliche Dimension ist. Und das ist sie nicht. Sexualität legt uns auf ein Du hin an. Sexualität ist dazu gegeben, dass ich mich jemand anderem hingebe. Es geht da nicht um die Erfüllung meiner Wünsche, meiner Begierden, sondern dass ich mich dem anderen hingebe. Körperlich, aber eben auch anders. Und da gibt es so, so viele Möglichkeiten, wie ich diese Hingabe an jemand anderes ausdrücken kann. Heute leben wir in so einer egoistischen Gesellschaft. Es geht um mich, um mein Wellness, um mein Wellbeing. Und wer setzt sich wirklich noch dafür ein, für den anderen? Wer dient dem anderen? Warum gehen heute so viele Ehen auseinander, christliche Ehen? Ich glaube, weil wir es nicht mehr gelernt haben, dem anderen zu dienen, uns hinzugeben. Und es ist einfach was ganz Erfüllendes auch, wenn ein anderer kommt und sagt, danke. Danke für das, was du für mich gewesen bist. Du hast mir an dem Punkt so unheimlich weitergeholfen. Und ich glaube, da können wir als Singles etwas ausleben und auch Dankbarkeit erleben. Wobei, das möchte ich nicht verschweigen, da bleibt natürlich immer so ein Stück von Unerfülltsein. Aber Erfüllung gibt's nicht nur in der körperlichen Dimension der Sexualität. Und ich glaube auch nicht, dass jede Berührung mit einem anderen gleich Liebe ausdrückt. Also nehmen wir die Sexualität ganz neu als dankbares Geschenk von Gott an und nutzen wir die Energie, die Gott in uns freisetzt, um anderen zu dienen. Sich für Jesus einsetzen. Sorgt euch zuerst, und das gilt allen, zuerst um das Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Ich bin mir sicher, dass Gott unsere Defizite ausfüllen wird. Das ist oft nur ganz, ganz schwer verständlich. Und ich kann euch da auch nicht so eine 5-Punkte-Sache geben, sag, mach das, und dann erfüllt dich Gott plötzlich. Dann hast du keine Probleme mehr mit deinem Single-Sein. Ist aber trotzdem immer wieder so diese Nähe Gottes zu suchen und sagen, Herr, ich weiß, dass du der Herr über mein Leben bist, dass du mich gut führst, dass du es absolut gut mit mir meinst. Und sich dann ganz neu Gaben zeigen zu lassen, die er mir gegeben hat. Ich rate auch jedem von uns, immer wieder Hilfe von anderen Leuten in Anspruch zu nehmen. Sucht euch einen Mentor. Sucht euch einen Seelsorger, mit dem ihr diese Dinge besprecht. Gedanken, die wir äußern, verlieren plötzlich an Macht. Und manche von euch, die kennen es vielleicht, dass sie so Tagträume haben, nur noch so an diesen Partner denken, den sie suchen, dass sie gar nicht mal richtig so im Alltag leben können, gar nicht mal lebensfähig sind, weil ihre Gedanken nur noch mit Sexualität, mit dem Partner oder sonst was beschäftigt sind. Solange wir das nur mit uns versuchen auszumachen, kommen wir dann nie zum Ziel. Und da hilft es, sich jemand suchen, eine Person des Vertrauens, vor der wir das aussprechen, und damit verlieren diese Gedanken an Macht. Dann kann diese andere Person auch mit uns beten und ja, wir können einfach ganz neu befreit werden. Die Frage an mich, möchte ich im Dienst für Jesus überfließen oder möchte ich im Selbstmitleid ertrinken? Gott hat eine bestimmte Aufgabe für mich, die nur ich allein tun kann, die kein anderer tun kann. Und das kann auch ich alleine als Single tun. Und deswegen immer wieder so die Frage, woran hängt mein Herz? Wo ist meine erste Liebe? Und ja, da bete ich für euch, für mich, für uns, dass Gott uns immer wieder so diese Liebe zu Jesus ganz neu schenkt. Und er möchte uns frei machen, dass wir wirklich frei sind für ihn und ja, dass wir nicht mehr gefangen sind. Dann so dieser Gedanke, Jesus kommt wieder, ich möchte meine Zeit ganz für ihn einsetzen. Gott bindet ein erfülltes Leben nicht an den Partner, sondern an Jesus. Deswegen müssen wir nicht frustriert am Bahngleis stehen, sondern können unsere Möglichkeiten einsetzen, können immer wieder neu fragen, Herr, wo möchtest du, dass ich für dich tätig bin? Und ich staune immer wieder, was für Türen Gott auftut. Ich habe mehr Möglichkeiten, etwas für ihn zu tun, als ich überhaupt wahrnehmen kann. Und wenn ihr nicht wisst, wo anpacken, dann fragt mal bei eurer Gemeinde nach. Dann geht unten an die Missionsstände und fragt, was kann ich für Jesus tun? Da gibt's mehr, als ihr jemals tun könntet. Mir kam letzte Woche ein Buchtitel in die Hand. Das heißt, wenn Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, hat er etwas Besseres mit mir vor. Dann fragen wir Gott mal, Herr, was hast du Besseres mit mir vor? Und ich glaube, dass unsere unerfüllten Wünsche oft nur so die Spitze des Eisberges sind. Diese unerfüllten Wünsche bergen noch viel, viel tiefere Wünsche und Sehnsüchte, die wir gar nicht sehen. Und ich glaube, denen sollten wir wieder ganz neu auf die Spur kommen. Ich saß also dort in Benin auf der Terrasse, war völlig deprimiert, gesagt, warum erfüllt Gott meine Wünsche nicht? Und plötzlich hat Gott so ganz, ganz deutlich zu mir gesprochen, wie ich es eigentlich nur so ganz selten wirklich so erlebe. Ich schlug die Bibel auf und kam auf Jesaja 54. Und er sagte dann zu mir, sei fröhlich, du Unfruchtbare, auch wenn du nie Kinder geboren hast. Juble und singe, du Kinderlose. Denn du, die du allein bist, wirst mehr Kinder haben als eine Frau, die einen Mann hat. Denn der Herr, der dich erschaffen hat, ist dein Ehemann. Er heißt der Herr, der allmächtige Gott. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Gott hat mich dort in dieser Situation so ganz konkret beim Wort genommen. Er hat zu mir gesprochen und mir wurde ganz neu bewusst, wie lieb er mich hat. Ja, er liebt mich mehr, als das jemals ein Mensch tun könnte. Und plötzlich öffnete er mir diese Augen für meine vielen geistlichen Kinder, die ich hatte. Hatte keine eigenen, die ich mir gewünscht hatte. Und plötzlich hatte ich all diese Menschen vor Augen, die ich in den vergangenen Jahren zu Jesus führen durfte. Menschen, die ich auf ihrem Weg in der Nachfolge begleiten durfte, ihnen helfen konnte, im Glauben zu wachsen. Ich habe plötzlich gesehen, in was für ein Beziehungsnetzwerk Gott mich gestellt hatte. Mir wurde plötzlich bewusst, wie viel Gutes er mir geschenkt hat und um was mich ganz viele andere Leute beneidet hatten. Viele meiner Freunde hier in Deutschland haben gesagt, wow, du kommst so in der Welt rum, du warst da und dort, du hast das mit Jesus erlebt. Das erleben wir in unserem Alltag gar nicht. Und ich habe plötzlich gemerkt, wow, Gott ist so groß. Und für mich war das jetzt einfach wichtig, meine Perspektive zu wechseln und die andere Seite der Medaille zu sehen. Gott schreibt meine, deine Lebensgeschichte und er gestaltet unser Leben. Meine Lebensumstände sind in Gottes Hand. Und gerade in meinem Umstand, gerade in meiner Situation, kann Gott mich gebrauchen. Solo und selbstverständlich Deo Gloria.